Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Persischer Golf ist wichtiger Teil der unbestreitbaren Identität Irans und der Region. Erdogan: Türkei hat IS-Anführer in Syrien getötet. Und Irak: Unsere Position bezüglich der Rückkehr Syriens in arabische Liga ist fest. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Persischer Golf ist wichtiger Teil der unbestreitbaren Identität Irans und der Region. Der iranische Außenminister würdigte am Sonntag in einer Botschaft den Nationaltag des Persischen Golfes. Hussein Amir Abdullahian schrieb am Sonntag in einem Tweet: Der Persische Golf ist ein wichtiger Teil der unbestreitbaren und gemeinsamen Identität Irans und der Region und eine natürliche Ressource voller Vorteile für die Bewohner seiner Region. Die Maximierung der Vorteile des Persischen Golfes hängt von der Sicherheit, Konvergenz und kollektiven Beteiligung der Küstenländer dieser stolzen Wasserregion ab. Herzlichen Glückwunsch zum Nationaltag des Persischen Golfes, fügte er hinzu. Im iranischen Sonnenjahrkalender ist am 10. Ordibehisht, der 30. April, der Nationaltag des Persischen Golfes. Erdogan: Türkei hat IS-Anführer in Syrien getötet. Recep Tayyip Erdogan gab den Tod einer der Anführer des IS bei einer türkischen Geheimdienstoperation in Syrien bekannt. Der türkische Präsident fügte am Sonntagabend in einem Fernsehinterview hinzu: Der türkische Geheimdienst hat den IS-Anführer Abu Hussein al-Guraishi schon seit langer Zeit gesucht, bis er am Samstag bei einer Operation in Syrien getötet wurde. Erdogan hat den Ort, an dem al-Guraishi getötet wurde, sowie andere Details dieser Operation nicht erwähnt. Seit 2016 hat die türkische Armee in den beiden Operationen Euphrat-Schild und Olivenzweig 4000 Kilometer syrischen Territoriums erobert, darunter Afrin und die Städte Al-Bab, Azaz und Jabalus. Andererseits startete Ankara vor rund 3 Jahren, im Oktober 2019, die Militäroperation Friedensquelle in Nordsyrien, um die als syrische demokratische Kräfte bekannte Kurdenmiliz aus den Grenzgebieten von Raqqa und Al-Hasaka zurückzudrängen. Diese Militäroperation dauerte eine Woche und wurde nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Ankara und Washington gestoppt. Die Türkei gab der Kurdenmiliz 5 Tage Zeit, sich 32 Kilometer von der türkischen Grenze zurückzuziehen. Irak: Unsere Position bezüglich der Rückkehr Syriens in arabische Liga ist fest. Das irakische Außenministerium gab am Vorabend des Treffens zu Syrien bekannt, dass die Position dieses Landes zur notwendigen Rückkehr Syriens in die arabische Liga bestimmt sei. Ahmed al-Sahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums, kündigte am Sonntag in einem Gespräch mit dem Sender Al-Mayadin das Treffen der Außenminister Jordaniens, Irak, Saudi-Arabiens, Ägyptens und Syriens in der jordanischen Hauptstadt Amman am Montag an. Syrien muss auf der Grundlage einer politischen Lösung, die seine Sicherheit und Stabilität erhöht, an seinen Platz in der arabischen Liga zurückgebracht werden, sagte al-Sahaf. Ahmed al-Sahaf unterstützte zuvor die Rückkehr Syriens in die arabische Liga und sagte, dass die arabische Konvergenz ein positives Ereignis sei und positive regionale und internationale Folgen haben werde. Seit Beginn des terroristischen Krieges gegen Syrien unter Führung einiger Länder haben mehrere arabische Länder, insbesondere die Länder der Golfregion, ihre diplomatischen Beziehungen zu Syrien abgebrochen und die arabische Liga hat die Mitgliedschaft Syriens suspendiert. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist bei seiner ersten Reise in arabische Länder seit Beginn des Syrienkriegs im Jahr 2011 nun in den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um regionale Bemühungen für die Rückkehr Syriens zu den arabischen Ländern zu unternehmen. Israel über Raisis bevorstehenden Besuch in Syrien besorgt. Der bevorstehende Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Syrien hat das israelische Regime Berichten zufolge wütend und besorgt gemacht. Präsident Raisi wird am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen Delegation und auf offizielle Einladung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu einem 2-tägigen Besuch nach Damaskus reisen. Die Medien des israelischen Regimes äußerten sich über Raisis Reise besorgt und sagten, der Besuch sei außergewöhnlich. Die Reise von Präsident Raisi ist seine erste Reise nach Damaskus nach 2011, während der er auch Feldbesuche außerhalb der Protokolle machen wird, berichtete der Kanal 13 des israelischen Fernsehsenders. Der Fernsehsender des israelischen Regimes wies auch auf mögliche Auswirkungen des Syrien-Besuchs Raisis auf regionale Entwicklungen und Beziehungen hin und sagte, Iran beabsichtigt, die Achse Iran-Hisbollah-Hamas-Islamischer Dschihad zu vereinen, was Teheran dazu bringt, einen neuen Plan in Bezug auf die Nahostpolitik anzunehmen. Der Kanal 13 wies außerdem auf den jüngsten Besuch des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdullahian in Beirut und sein Treffen mit Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, und Ziad al-Nakhala, dem Generalsekretär der Islamischen Dschihad Palästinas, hin. Die Nachrichtenquellen des israelischen Regimes erklärten, Tel Aviv habe Amir Abdullahians Reise nach Beirut mit Sorge verfolgt. Sie erklärten, der Besuch stehe im Einklang mit den jüngsten Entwicklungen in der Region. Der iranische Botschafter in Damaskus, Hossein Akbari, bezeichnete Raisis bevorstehende Reise nach Syrien als Wendepunkt in der Region und sagte, der Besuch werde auch positive und überregionale Auswirkungen haben. Raisis Reise nach Syrien wird aufgrund der Veränderungen, die in der Region stattfinden, sehr wichtig sein, so der iranische Botschafter. Er fügte hinzu, zusätzlich zu ihren regionalen und überregionalen Auswirkungen wird die Reise dazu führen, die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus zu stärken. Auch andere Länder der Region können von den Ergebnissen des Besuchs profitieren. Akbari sagte, Iran und Syrien seien beide Mitglieder der antizionistischen Widerstandsfront. Beide Länder haben dafür hohe Kosten bezahlt. Daher kann eine größere Synergie zwischen den beiden Ländern die Stärke der Widerstandsfront erhöhen. Zionistisches Regime überwacht palästinensische Gruppen mit Spionageballons. Radio Al-Quds gab am Sonntag bekannt, dass die israelische Armee einen Militärballon über den Norden des Gazastreifens steigen ließ, um die Bewegungen der palästinensischen Widerstandsgruppen zu überwachen. Radio Al-Quds erwähnte keine weiteren Einzelheiten zu diesen Ballons. In den vergangenen Monaten haben palästinensische Kämpfer wiederholt die Drohnen des zionistischen Regimes vom Himmel über Gaza abgeschossen. Zuletzt wurde am 15. März 2023 im Norden des Gazastreifens eine Drohne der Armee des zionistischen Regimes zerstört, die von palästinensischen Widerstandsgruppen über Beit Hanun im Norden des Gazastreifens abgeschossen wurde. Palästinensische Widerstandskämpfer haben auch am 7. März 2023 im Westjordanland während des massiven zionistischen Angriffs auf Jenin zwei Drohnen des zionistischen Regimes im Flug abgeschossen. Israel beschlagnahmt 70 palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland. Das israelische Regime hat mit der Umsetzung von Plänen für die Beschlagnahme von mindestens 70 palästinensischen Häusern im besetzten Westjordanland begonnen. Der Leiter des Baukomitees in Al-Khalil, Hebron, Imad Hamdan, sagte am Sonntag, dass die Behörden des israelischen Regimes planten, die palästinensischen Häuser an israelische Siedler in der Anstalt des Gouvernements Al-Khalil zu übergeben. Der israelische Überfall auf das Nasreddin-Gebäude ist der Beginn der Umsetzung des Plans, fügte Hamdan hinzu. Gleichzeitig betonte Hamdan, dass die Palästinenser die wahren Eigentümer dieser Häuser und Geschäfte sind. Unterdessen kritisierte Isa Amru, ein palästinensischer Aktivist in Al-Khalil, scharf die schwache Reaktion des Baukomitees auf die Pläne des israelischen Regimes. Der Beginn der Umsetzung der israelischen Pläne, die Anfang dieses Jahres bekannt wurden, ist ein gefährlicher Alarm, sagte Amru. Die erzwungene Vertreibung der Palästinenser aus dem Nasreddin-Gebäude, das sich in der Altstadt befindet, ist kein Vorfall, der ohne offizielle Maßnahmen erfolgt, fügte er hinzu. Amru warf dem Baukomitee außerdem vor, den Diebstahl palästinensischen Eigentums mit den israelischen Besatzerbehörden zu koordinieren. Der Aktivist verurteilte das Schweigen des Komitees über die Zerstörung der 6 palästinensischen Gebäude durch israelische Siedler vor ein paar Tagen im Herzen der Stadt und erklärte, dass das Komitee viel mehr für den Schutz des palästinensischen Eigentums in der Stadt tun könne. Das israelische Regime zerstört routinemäßig palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland und im Osten von Al-Quds aus Jerusalem und behauptet, dass die Gebäude ohne Genehmigungen gebaut wurden. Manchmal befiehlt es palästinensischen Eigentümern auch, ihre eigenen Häuser abzureißen oder die Kosten des Abrisses zu tragen. Russland: Wir haben das Recht, die diplomatischen Beziehungen zu Polen abzubrechen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte inmitten der Spannungen mit Polen, Moskau habe das Recht, die diplomatischen Beziehungen zu Warschau abzubrechen. Laut Irna sagte Sacharowa unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS am Sonntag, eine emotionale Entscheidungsfindung ist immer verlockend. Dementsprechend haben wir das Recht, dies zu tun. Sie führen seit Jahren provokative Aktionen durch. Sie hob dann hervor, aber wer wird unter solchen Entscheidungen leiden? Die Leute, die Bürger. Ich meine nicht polnische Staatsbürger, vielmehr meine ich unsere eigenen Bürger, die in diesem Land leben und arbeiten. Polnische Behörden haben am Samstagmorgen das Schulgebäude der russischen Botschaft in Warschau gewaltsam beschlagnahmt. Moskau betonte, dass es auf diese Aktion hart reagieren werde. Das russische Außenministerium bezeichnete diese Aktion als klaren Verstoß gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 und als Übergriff auf russisches Eigentum in Polen. Der russische Botschafter in Warschau, Sergej Andrejew, sagte Sputnik vergangene Woche, dass die polnische Staatsanwaltschaft Gelder von den Konten der russischen Botschaft und der Handelsagentur beschlagnahmt habe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte, Warschau solle die Antwort Moskaus auf die Beschlagnahme von Geldern von den Konten russischer diplomatischer Vertretungen in Polen abwarten. Wenige Tage zuvor hatte Polen gemeinsam mit den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland von der Europäischen Union gefordert, die Gazprombank, ein russisches Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, aus dem internationalen SWIFT-System zu entfernen. Russland hat in Donetsk 200 Tonnen ukrainische Militärausrüstung zerstört. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass bei einem Angriff in der Region Donetsk eine große Menge ukrainischer Militärausrüstung und Munition zerstört wurden. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, 200 Tonnen militärischer Ausrüstung und Munition der ukrainischen Streitkräfte wurden nach einem Angriff auf deren militärische Stellungen an einem Bahnhof in der Stadt Kramatorsk in der Volksrepublik Donetsk zerstört. Die westlichen Länder haben der Ukraine verschiedene Arten von Waffen und militärischen Systemen zur Verfügung gestellt, woraufhin der Kreml und auch eine Gruppe von Kriegsgegnern warnte, dass die Fortsetzung dieser Hilfen den Krieg verlängern werde. Die Webseite Politico berichtete letzte Woche, dass sich die Regierung von US-Präsident Joe Biden im Stillen auf das mögliche Scheitern des ukrainischen Gegenangriffs im Frühjahr gegen Russland vorbereite und sich Sorgen über die Folgen mache. Bidens Team hat die Ukraine öffentlich unterstützt und versprochen, dem Land in erforderlichem Umfang wirtschaftliche und militärische Hilfe zu leisten. US-Regierungsbeamte haben jedoch in privaten Kreisen ihre Besorgnis über die geringen Errungenschaften in den ukrainischen Angriffen geäußert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11, Mashhad 21, Isfahan 18, Shiraz 19 und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten.